Energy Sachsen Music Lounge.
Es ist Sonntag, Wochenende regelt und deine Energy Sachsen Stars chillen mit dir auf der Couch oder am Frühstückstisch. Maxi für dich und heute habe ich gleich die doppelte Power für dich. Paul und Franz, aka die E-Speed Brothers, sind am Start. Tachchen.
Hey, grüß dich.
Mega, dass ihr da seid. Zwei Boys aus dem Osten. Wo kommt ihr genau her?
Aus Nauenhof bei Girma.
Also hattet ihr hier nach Leipzig einen richtig langen Anfahrtsweg sozusagen?
Ja, also 20 Minuten können schon sehr lange sein.
Ja, crazy. Da hat man einige Zeit, sich noch ein paar Themen zu überlegen, über die wir gleich quatschen können. Ich will hier aber gar nicht so viel labern. Deswegen direkt mal kurzer Check am Anfang. 5 Sätze über die E-Speed Brothers von den E-Speed Brothers. Beschreibt euch doch mal in 5 Sätzen.
Also wir sind Brüder.
Genau, wir haben ganz viel Energie in unserer Tasche, wenn wir zu euch kommen.
Wir sind keine Zwillinge.
Bei uns gibt es voll aufs Brett, wenn wir auf der Stage sind und performen.
Ich habe nicht mitgezählt. Waren das schon 5?
Nee. Ich glaube 4.
4.
Und auf Show achten wir natürlich auch immer sehr. Also wir probieren immer die Leute voll abzufahren mit Flammenwerfer, CO2-Gun und ja, wie er schon sagte, 120% Energie.
Genau.
Ihr seid also zwei absolute Vollblut-DJs. Was ist euer Genre? Wo kommt ihr her? Wo fühlt ihr euch am wohlsten?
Also wir spielen EDM, Electronic Dance Music und unser Set ist halt wirklich sehr breit aufgestellt. Also wir haben von Basshouse-Tracks über Trap-Tracks, über Hardstyle-Tracks, über Techno-Tracks, alles mit am Start, was nach vorne schiebt. Und was halt ganz, ganz wichtig bei uns ist, ist halt wirklich die Energie hinter jedem einzelnen Track. Also darauf achten wir halt wirklich. Also wir beschränken uns jetzt nicht nur auf einen Genre, sondern spielen alles, was ja Energie beinhaltet.
Genau, wir wollten uns da irgendwie nie krass kategorisieren in Techno oder so, sondern immer sagen, komm, wir können auch mal einen Trap-Track spielen oder einen Hardstyle-Track, aber Hauptsache 120% Energie und dann, ja, geht's los.
Und wenn du wissen willst, wie das klingt, Radio laut.
Please welcome. We are two brothers from this wonderful world. Music is our heart. And this heart and love, we will give you back.
Und bevor wir gleich noch mehr ausführlich über eure Mucke und euch quatschen, gibt's schon unsere erste Rubrik.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Ich stelle euch jetzt einfach Fragen und ihr versucht so intuitiv darauf zu antworten wie möglich. Das mögen wir ganz dolle oder das mag ich ganz dolle.
Essen? Mhm. Sport?
Mhm. Ja, also Essen ist immer gut, muss ich sagen. So Pizza, Pasta.
Im Studio chillen mit Freunden, ja, Musik safe produzieren. Auf der Bühne stehen ist natürlich für uns auch immer das Highlight, worauf wir übel Bock drauf haben. Und
weshalb wir das Ganze auch machen, genau.
Genau.
Das mögen wir gar nicht.
TikToks machen.
Ja, TikToks.
TikTok
ist wirklich
bei uns so.
Nein, wir absolut müssen, ja, irgendwie auch so Management und so, die haben immer gesagt, ey Jungs, macht mal TikTok, setzt euch einfach mal ein paar Stunden hin, macht mal ganz viele Videos, das muss gar nicht krass qualitativ sein, aber irgendwie, wir haben es dann immer kurz gemacht, aber irgendwie fehlt die Energie dazu, also das ist nichts so ganz für uns, dass so sich vor der Kamera so verstellen, so wir sind dann lieber live auf der Bühne
oder halt irgendwie Content produzieren, wo du dich zum Affen, sage ich jetzt mal, machst.
Ja,
das ist so absolut gar nicht meins, mag ich gar nicht. Deshalb ist TikTok immer so ein graues Thema, wenn es also heißt, wir müssen TikToks machen.
Gibt's irgendwas, was vielleicht nicht jeder von euch weiß?
Ich kann tatsächlich ein bisschen Haare schneiden. Ich habe in der Corona-Zeit meinen Freunden nochmal die Haare geschnitten, so.
Nice.
So ein bisschen barbermäßig, ja. Ich weiß nicht, Paul, wie sieht's bei dir aus?
Da fällt mir gerade gar nichts tatsächlich ein, so auf die Schnelle. Ich überlege mal noch, vielleicht fällt mir noch irgendwas ein.
Eure absolute Lieblingsserie?
Boah, ich bin tatsächlich null in diesem Netflix-Game drin. Also ich schaue auch tatsächlich nicht viel TV so an sich. Also weil neben Arbeit und Schule und also neben Arbeit, Uni und Co. ist da immer nicht so viel Zeit und dann nutze ich die lieber für das Musikprojekt oder treffe mich dann irgendwie mit Freunden oder so mal. Deswegen, ich habe damals mal Prison Break geschaut, das war echt nice.
Geil.
Aber so bin ich jetzt null der jeden Tag irgendwie 3 Stunden sich da irgendeine Serie reinballert.
Also bei mir tatsächlich das Gleiche. Wenn die Zeit da ist, dann wird die natürlich ins Studio investiert. Und wenn es mal dazu kommt, tatsächlich fand ich Prison Break auch sehr, sehr geil. Die hat mich so am meisten gecatcht, irgendwie die ganze Nacht durchgesuchtet. Ja, aber sonst so aktuell fällt mir tatsächlich gerade gar keiner ein, die so mich total mitgerissen hat.
Oder Outer Banks, glaube ich.
Das ja, Outer Banks, so. Genau. Ja. War auch ganz cool.
Das sagen eure ältesten Freunde über euch.
Ihr seid verrückt. Verrückt und habt immer crazy Ideen. Das auch mit.
Zu mir, ich soll immer ein bisschen mehr schlafen, also.
Aha. Hm. Ja. Ohne geht ihr niemals aus dem Haus.
Na, ich würde auf jeden Fall sagen, das Smartphone, das iPhone muss immer mit am Start sein.
Ja.
Sonst geht gar nichts. Man muss ja immer schön auch auf Social Media unterwegs sein. Aber sonst, ja, Portemonnaie wäre noch ganz günstig.
Aber da hat man auch Apple Pay. Also ich denke wirklich, das Wichtigste heutzutage ist leider das Smartphone geworden. Weil damit kannst du alles machen. Du kannst deine Freunde kontaktieren, du kannst irgendwelche wichtigen Anrufe haben, dann Mails checken, Social Media, alles drum und dran. Und gerade auch das, was in unserem Business, sage ich mal so, das Wichtige ist, können wir eigentlich relativ viel darüber machen, außer natürlich die Musik, was tatsächlich aber auch rein theoretisch begrenzt gehen würde.
Ja, voll. Also eine Woche ohne Smartphone wäre für EBB überhaupt kein Ding.
Auf jeden Fall ein absolutes No-Go.
Jungs, ich denke, wir sind ein bisschen warm. Zeit, um mal über eure Mucke zu reden, beziehungsweise über eure Laufbahn und die Vergangenheit. Wie ging das Ganze mit Musik denn los bei euch? War das Plan A und der einzige Plan, dass ihr schon immer gesagt habt, ich hab oder wir haben richtig Bock, gemeinsam Mucke zu machen? Oder war es eigentlich was anderes und das war eher so eine Sponti-Sache?
Also tatsächlich geplant jetzt in dem Ausmaß, wie es jetzt gerade ist, nicht. Es kam damals dazu, dass wir immer zur Schuldisco gegangen sind, so in der fünften Klasse. Bei uns in Naunhof in den Jugendclub und ja, irgendwann hieß es mal, es gibt keine Schuldisco mehr, weil irgendwie jemand nicht mehr Lust hatte, solche Veranstaltungen zu planen und dann haben wir halt gesagt, hey, lasst uns doch einfach mal gemeinsam jetzt so ein Ding auf die Beine stellen und dann haben wir mit dem Besitzer da quasi so eine Art neue Schuldisco veranstaltet. Und wer waren die DJs? Wir.
Also wir müssen dazu sagen, dass der Jugendclub hatte damals auch einen Schaden wegen Hochwasser und dann wurde das alles komplett neu aufgebaut. Und davor waren halt immer Schülerdiskos und dann halt irgendwann nicht mehr. Und wir hatten da aber trotzdem Bock, dass man das vielleicht wieder macht. Und dann haben wir uns irgendwann so den ersten kleinen Controller für, keine Ahnung, 80 Euro oder so geholt, der wirklich so eine Tellergröße hatte.
Dann ging es nach Leipzig und dann haben wir uns dann noch eine Nebelmaschine geholt und dann ging das halt los. Also wir hatten halt absolut wirklich gar keinen Plan von Musik, wie man auflegt. Wir haben die Lieder einfach hintereinander mit Pause abgespielt.
Und DJ Skippy sozusagen.
Ja, genau. Auch so Gangnam Style und sowas, alles noch geil. So mit live getanzt.
Und dann mit Mikrofon ab und zu mal noch moderiert. Und dann ging das weiter. Das Problem war halt bei uns tatsächlich immer, dass wir noch nicht das Alter hatten, um in Clubs auflegen zu können. Also wir haben ja 2 Jahre Unterschied. Ich bin 22, Franz ist 20. Und damals war ich 14, Franz war 12, als wir das mit dem Schuldisco-Projekt gestartet hatten.
Ich glaube sogar 11 war ich damals.
Oder 11, genau.
Ja, genau.
Crazy. Und da war halt immer das Problem, ne? Mit 16 abends im Club ist halt schon irgendwie möglich bei P16-Veranstaltungen, aber dann musst du halt noch irgendwie auflegen, bist da irgendwie präsent im Rampenlicht. Und da gab es halt dann immer so ein bisschen das Problem und da hat man halt gesagt, okay gut, dann spielen wir erstmal so auf öffentlichen Veranstaltungen, Dorffesten oder irgendwie Stadtfesten. Bei uns in Naunhof zum Beispiel, wo wir herkommen, hatten wir dann auf dem schönen Kartoffelfest gespielt, haben dann auch auf Geburtstagen, Hochzeiten gespielt, also erstmal so die Querbeet-Veranstaltungen gespielt, bevor wir dann halt wirklich 16 waren, beziehungsweise 16 war ich, Franz war dann 14.
Ja.
Und da hieß es dann das erste Mal, hey, Festival, ihr könntet auf dem SIO Open Air spielen in Naunhof. Das ist direkt auch bei uns vor der Tür am Moritzsee ein Festival gewesen. Und das war so unser erster großer Festivalauftritt, wo es dann auch für uns losging offiziell als EP Brothers und das alles so gestartet hat.
Das war echt lustig. Wir haben da einfach, ich glaube, auf der Mainstage in der Nacht 3:30 nach Ostblock-Schlampen gespielt.
Oh.
Und war
absolut, was man so macht, ne?
Ja, safe. War crazy, ja.
Es war halt was komplett Neues, so, ne? Bei einem Geburtstag für jemanden, der irgendwie 50 geworden ist, da irgendwie auch den seinen Musikgenre zu bespielen, das war so eine kleine Herausforderung, weil wir halt natürlich nicht wussten, okay, was waren die Hits von früher? Was uns natürlich jetzt aber auch wieder extrem, große Vorteile halt gebracht hat.
Ja, auch zum Beispiel, was das Moderieren angeht. Also nimm erstmal vor ein paar 50-jährigen Leuten so ein Mikrofon in die Hand und sag mal irgendwie.
Und dann bist du noch der Kleine mit blonden Haaren und hast noch irgendwie so, der ist so noch irgendwie halb im Kindergarten. Und am Anfang wurde es tatsächlich auch alles so ein bisschen mehr oder weniger belächelt, als wir angefangen haben, auch so von Mitschülern oder irgendwie Leuten aus der Stadt. Ja, hier, die zwei Brüder wollen jetzt irgendwie auflegen, können sie sie aber nicht, haha. Und dann hatten wir halt auf dem ersten Festival gespielt, was das EU-Festival war, nach Ostburgschlamm. Und auf einmal hast du halt wirklich gemerkt, so, okay, irgendwie tut sich hier was und es wird halt jetzt nicht lustig über dich gemacht, sondern du wirst jetzt schon irgendwie so gerade ein bisschen wahrgenommen. Und es ging dann tatsächlich auch relativ schnell. Also wir haben innerhalb von einem halben Jahr irgendwie in Leipzig so die ganzen Clubs dann bespielt, die es halt hier gab oder immer noch gibt. Teilweise jetzt unter anderem Namen, aber ja, das ging wirklich relativ zügig so. Und dann haben wir halt überwiegend auch am Anfang erstmal so auf P16-Veranstaltungen gespielt, weil es halt wirklich so unser Publikum war. Und ja, jetzt mittlerweile sind wir halt gar nicht mehr in Leipzig in dem Raum so groß unterwegs, außer einmal, zweimal im Jahr. Weil Leipzig tatsächlich EDM tot ist, würde ich sagen. Also ist ganz, ganz schwierig hier mit EDM.
Genau. Und ihr habt das aber dann von Anfang an auch als Eastbeat Brothers gemacht?
Lustige Sache auch da. Ich glaube, also das Projekt an sich haben wir ja damals gegründet.
2018.
2018, genau. Und ich war 14 und Paul war 16. Und zuvor hießen wir die drei Jahre DJ Paulero und DJ Franz Ero so.
Nicola Zero. Da machen wir uns einfach mal hinten ERO dran.
Ja, aber das konnte da nicht so stehen bleiben im Raum und deswegen.
Genau, und ja, tatsächlich sind wir jetzt überwiegend, also deutschlandweit auch unterwegs, spielen oft im Norden, oft unten in Bayern. Und ja, alles, was so in Richtung Görlitz, Bautzen angeht, sind wir auch oft unterwegs.
Wir haben gerade schon ein bisschen über eure Anfänge gequatscht, wie das Ganze mit dem Projekt Eastbeat Brothers losging. Ihr wart super jung und habt seitdem natürlich auch richtig, richtig viel erlebt. Ich habe mich im Internet natürlich über euch informiert. Ich war auf eurer Webseite, habe dort einige Sachen gefunden, wo ihr schon überall gespielt habt und war richtig, richtig baff, weil da übelst krasse Sachen dabei waren. Ich habe zum Beispiel gesehen, während der Corona-Pandemie habt ihr sozusagen ein virtuelles DJ-Set in Bangkok gespielt, was aber auch international dann gestreamt wurde in allen möglichen Ländern. Das stand jedenfalls laut Google-Übersetzer da.
Ja, so indirekt, sage ich mal. Also wir haben bei uns aus dem Studio rausgestreamt von zu Hause und haben dort so ein kleines Setup halt aufgebaut, da rausgestreamt und ein Club aus Bangkok durch einen Kontakt, den wir in der Corona-Zeit kennengelernt haben, der wiederum Veranstalter des Clubs in Bangkok ist, der hat das Ganze dann halt gehostet und auf seinen Kanälen in Bangkok übertragen.
Wie geil. Und das lief dann nur in Bangkok oder international? Oder
nein, so international.
Konnte man online dann
tatsächlich
anschauen?
Ja, überall halt.
Genau,
auf Twitch, YouTube, ja. Twitch, Facebook. Das waren so die Kanäle, die wir da gespielt hatten.
Ihr habt es vor uns schon ein kleines bisschen verraten, dass ihr auch bald wieder in Bangkok seid. Hat sicher auch was mit einer fetten Party zu tun oder ist es einfach nur Urlaub?
Genau, tatsächlich. Ja, wieder. Es ist unser erstes Mal, dass wir nach Thailand fliegen, nach Bangkok. Hat sich tatsächlich auch durch den Livestream mehr oder weniger ergeben und durch den Kontakt, den wir da kennengelernt haben in der Corona-Zeit. Und ja, wir dachten uns halt schon während der Corona-Pandemie, hey, wir müssen unbedingt in Bangkok eine Tour spielen, unsere erste internationale Tour. Und ja, das ist halt auch der Anlass, weshalb wir jetzt nach Bangkok fliegen und dort unsere erste 14-tägige internationale Tour spielen, wo es auf jeden Fall ganz viel Party gibt und wir da auch schon übel Bock drauf haben.
Natürlich auch ein bisschen entspannten Urlaub nebenbei und sich Thailand anschauen, aber sonst geht es ja auch generell nicht nur nach Bangkok, sondern Thailand so ein bisschen erobern.
Also nachts fett abreißen, tagsüber auspennen und dann irgendwo schön am Strand aalen.
Genau.
Auf jeden Fall, ja. So sieht's aus.
Das klingt richtig nice. Habt ihr denn so eine Party, wo ihr sagt, das war die geilste Party oder das war das geilste Set, was wir irgendwo je gespielt haben? So, was euch im Kopf geblieben ist?
Direkt fällt mir da immer tatsächlich das Laternenfest in Halle ein. Das war vor anderthalb Jahren, glaube ich, genau, ja, anderthalb Jahren. Und das war auch mit so das Größte, muss ich sagen, von der Menschenmenge bis jetzt, beziehungsweise auch so von der Energie, weil da hat man halt wirklich seine 4.000, 5.000 Leute oder so vor sich und man ist dann nach dem Intro aufgestanden. Das Lustige war, wir haben da recht früh auch tatsächlich gespielt, ich glaube so 20 bis 21 Uhr und da war noch keiner groß auf dem Festplatz. Dann ging das Intro los, wir waren unter dem Tisch, haben dann schon hochgeguckt und unser Intro lief. Und auf einmal ist man aufgestanden und es wurde immer voller, es wurde immer voller, es wurde immer voller. Und dann nach, glaube ich, keine Ahnung, 15 Minuten vielleicht sogar oder 10, wurde es immer krasser, voller. Und irgendwann war auch, glaube ich, nach 20 Minuten die Stage eigentlich
5.000 Leute oder sowas waren da schon auf jeden Fall.
Das war echt irre. Und
echt cool.
Ja, die Energie. Also ich sage auch immer, das Ding ist, man braucht immer nie irgendwie 3.000 oder 4.000 Leute. Ein Club irgendwie mit 200, 300 Leuten, der kann genauso geil sein von der Energie. So. Aber natürlich, wenn du so vor 4.000, 5.000 Leuten stehst, dein Herz schlägt, sage ich mal, das gibt dir nochmal einen ganz anderen Adrenalinkick natürlich so und ist auch echt krass, immer emotional so.
Auf jeden Fall dann RBD One Festival. Also RBD One Festival war für uns auch so eine riesengroße Sache. Da sind wir jetzt mittlerweile auch das zweite Jahr schon gewesen, wo man sich so sagt, wow, krass, du stehst hier einfach auf dem Flyer, wo Marshmello draufsteht, wo irgendwie Dimitri Vegas und Like Mike mit drauf sind. Ist schon, auf jeden Fall auch eine sehr große Sache gewesen, was auch echt Bock gemacht hat. Also klar spielt man da jetzt nicht auf der Mainstage, wo jetzt Dimitri Vegas und Like Mike spielen, sondern eher auf einer Sidestage. Aber trotzdem hat das auf jeden Fall übelst Laune gemacht, weil du halt auch wie ein großer Artist im Endeffekt behandelt wurdest. Und die Crowd war dazu auch noch echt extrem geil und hat nicht abgefeiert. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Veranstaltungen. Man kann sich da ganz schwer auf irgendwie eine da beziehen und sagen, hey, das war irgendwie das übelst geile Event so, was irgendwie bisher war. So, es hat jedes Event seinen Charakter, seinen Charme gehabt und wie Franz schon sagte, du brauchst nicht immer irgendwie tausende von Leuten vor dir, sondern ein kleiner Club mit 100 Leuten, wo geile Partystimmung drin ist, ist auf jeden Fall auch sehr fett.
Aber auch generell würde ich sagen, beim Airbeat One zum Beispiel, in dem ersten Jahr haben wir auf einem Donnerstag, glaube ich, um 11 Uhr gespielt und es hat total geregnet und da war wirklich so gut wie keiner vor der Bühne groß. Und letztes Jahr dann zum Beispiel haben wir auf dem Donnerstag, ich glaube, um 23 oder 24 Uhr gespielt und das war absolut krass, also das war dann auch nochmal eine andere Stage, es war auch auf dem Campingplatz eine größere Bühne, aber das war alles voll, die Leute hatten total Bock und das war auch ein totaler Kontrast nochmal zu dem Jahr zuvor, also da war man schon so, ey geil, Airbeat One, wir haben hier ein Booking, wir stehen da auf dem Flyer drauf, nice. Du hast dein Artwork und ja, im zweiten Jahr dann gleich mit der Energie der Crowd halt, natürlich absolut geil.
Gab es vielleicht so eine Fan-Interaction, die euch da so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist? Ich meine, es gibt die ganze Crowd, klar, aber hattet ihr auch manchmal irgendwie, dass ein Fan danach noch kam und habt ihr oder irgendwie da getalkt habt oder so?
Also immer so mal Fotos oder so, das kommt schon immer mal vor auf jeden Fall. Und
aber das hast du halt teilweise wirklich bei jeder Show, genau, dass dann irgendwie Leute nach dem Set zu dir kommen und sagen, hey, hier können wir mal ein Foto machen oder mal irgendwie kurz mit dir quatschen wollen. Das sind wir auf jeden Fall auch immer offen dafür und verschwinden dann nicht gleich. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist schon immer ein ganz cooles Gefühl, so dass du auch wahrgenommen wirst und deine Musik. Das Problem ist tatsächlich wirklich, habe ich auch das Gefühl, dass viele heutzutage in einen Club gehen, jetzt nicht mehr wegen der Musik, so wie es früher mal war, sondern halt wirklich eher so wegen Feiern, Party, viel Alkohol konsumieren,
Dating,
Leute kennenlernen, auf jeden Fall. Also da spielt wirklich in vielen Diskotheken, wir haben es auch oft schon gehabt, dass wir wirklich in einen Club gefahren sind, wo halt unsere Musik jetzt gar nicht so ankam, beziehungsweise wo halt irgendwie die Leute dich gar nicht so wahrgenommen haben und du halt eigentlich bei einer Veranstaltung gespielt hast, was zum Beispiel eine 2-Euro-Party war oder was irgendwie eine Dating-Veranstaltung war, wo wir halt gesagt haben, hey, da haben wir gar keinen Bock mehr drauf, so auf solchen Veranstaltungen zu spielen, weil wir wollen halt unsere Musik nach außen präsentieren, wollen halt das verwirklichen, für was wir halt auch stehen so und das ist halt total schade dann für die Künstler, wenn du auf irgendwie einer 2-Euro-Party spielst und macht halt selber dann auch keinen Spaß so und deshalb.
Aber dazu fällt mir eine passende Fan-Reaction gerade ein. Also was heißt Fan-Reaction, aber Reaction aus der Crowd. Da kam nämlich, wann war das? In Göttingen hatten wir letztens mal gespielt und da kam auch so ein kleiner Junge zu mir, also kleiner Junge, aber ich glaube, der war auch noch nicht so krass alt jetzt, so 16 oder so, gerade so in diesem Anfangsalter von dieser Clubszene und hat mir auf einmal so sein Handy ins Gesicht gehalten, wo drauf steht so Deutschrap.
Fragezeichen. Und du spielst schön dein EDM-Set und liest noch einmal Deutschrap.
Bin ich jetzt fehl am Platz oder bist du fehl am Platz? Irgendjemand ist fehl eigentlich. Genau.
Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass auch sehr, sehr viel Arbeit drin steckt. Ich bin jetzt gar nicht in dem DJ-Business drin. Ich wär's gerne, aber da können wir später noch drüber sprechen. Das ist ja auch sicher dann ein Set, was ihr vorher auch noch vorbereitet. Ihr macht euch ja Haufen Gedanken sicher darum, was ihr spielt, wie ihr es spielt. Es wird nochmal bearbeitet. Und dann im Club natürlich auch sehr viel Arbeit. Ist das dann bei einigen Kollegen, die das vielleicht machen, doch nur die Spotify-Playlist, die abgespielt wird und gib ihm und dann läuft eben nur Deutschrap
also
die ganze Zeit.
Es gibt halt auch wirklich viele Veranstaltungen, wo man wirklich denkt, läuft jetzt hier einfach eine Spotify-Playlist so runter. Das sind halt wirklich dann aber auch die Motto-Veranstaltungen, sage ich jetzt mal, die ich jetzt vorhin angesprochen hatte. Es gibt halt Milliarden von DJs irgendwie am Markt. Du musst dich da rauskristallisieren, musst halt irgendwie deinen eigenen Style finden, musst dich irgendwie von den anderen abheben. Und ich meine, jeder kann sich jetzt einen DJ-Controller holen im Konrad oder im Mediamarkt und dann geht's halt los. Dann kannst du das innerhalb von 5 Minuten so. Es kommt halt auf die Technik drauf an und wie du dein Set halt nach außen präsentierst. Wir legen halt wirklich auch sehr viel Wert auf die ganzen Edits, auf die Musik, die wir spielen. Also jeder Track, der im Endeffekt bei uns über die Anlagen nach draußen knallt, ist halt ein Edit von uns, wo wir halt irgendwie Elemente hinzugefügt haben oder wo wir halt noch einen anderen Track mit reingebaut haben. Also im Endeffekt ein Mashup da für uns, für unsere Show halt gebaut haben, die halt wirklich nur im Endeffekt, also die Mashups und die Edits, die wir halt wirklich noch haben. Also wir bieten die jetzt nicht an zum Downloaden, das machen halt auch viele, aber es ist halt für uns auch extrem wichtig, dass wir halt unseren eigenen Sound haben und wir spielen halt Edits, die halt kein anderer dann im Endeffekt so hat, und darauf achten wir halt wirklich auch, dass wir viele von solchen Edits halt spielen.
Ja, na klar, auf jeden Fall hat man natürlich auch mal irgendeine Edit von einem anderen Künstler mit so am Start, die werden ja auch immer mal so ein bisschen rumgeschickt und so. Und
supported halt.
Ja, ja. Aber dazu muss man auch sagen, nicht, dass man das jetzt falsch versteht an der Stelle, unser Set ist dadurch dann nicht irgendwie pre-recorded oder so. Also das läuft dann trotzdem live ab, so das Mixing und so. Dann hat man auch ein paar Live-Mashups mit drin und ja, oftmals tun wir uns auch noch so ein bisschen anpassen. Also wir haben jetzt noch nicht irgendwie den Fahrplan, dass wir sagen, komm, wir starten jetzt mit dem Intro, dann in der Mitte mache ich irgendwie, da läuft Tremor so und ich mache eine Wall of Death oder so. Sondern wir passen das schon so ein bisschen an, wie es jetzt mit der Crowd so gerade läuft und ob es jetzt passend ist oder nicht.
Also genau. Es gibt tatsächlich wirklich viele, die ankommen, USB-Stick reinstecken in den USB-Stick, Port und dann halt einfach ein Set wirklich für 60 Minuten, 90 Minuten halt runterläuft so, aber das Problem ist halt, wenn es dann läuft, kannst du halt die Crowd auch nicht steuern, ne? Also wenn es dann halt nicht läuft, dann kannst du ja jetzt auch nicht mal irgendwie stoppen und einfach mal sagen, okay, jetzt nehme ich halt ein anderes Set und schließe das mal an und ich meine, es gibt große Weltstars, die das halt auf jeden Fall machen, weil die halt so viel Stress auch ausgesetzt sind, irgendwie von A nach B fliegen, aber ich meine, es bockt ja auch, wenn du die Crowd selber steuern kannst so und deshalb sind wir schon von Anfang an dafür, dass wir halt wirklich das halt spontan machen und da halt wirklich gucken, wie funktioniert die Crowd, welchen Track können wir jetzt als nächstes bringen und wir da jetzt nichts irgendwie vorgefertigt haben.
Aber dazu muss man ja auch sagen, bei den Weltstars ist das Ding ja zum Beispiel ein David Guetta, der könnte jetzt rein theoretisch beim Tomorrowland auf der Bühne stehen und einfach mal kurz für eine halbe Minute Sandmann spielen und die Leute würden das trotzdem feiern so, genau. Und er stört halt direkt zu 120% die Crowd, so, und man muss sich da halt erstmal so eine Autorität aufbauen und natürlich brauchen die dann auch so ein komplett getaktetes Set, weil die haben so eine krasse Show auch so mit Wishes, den ganzen Effekten und so, und das muss natürlich auch alles so ein bisschen vorbereitet sein, sag ich mal.
Habt ihr so direkte Vorbilder, so DJ-mäßig?
Also Dimitri Vegas, Like Mike, dann Afrojack.
Chainsmokers, DJ Snake.
Marshmallow zum Beispiel auch, Tiesto.
Das ist sehr breit.
Also wirklich die
Stars. Das sind im Prinzip unsere Energy-DJs. Genau. Ja,
richtig.
Alle Farben war auch schon hier, der hat auch schon sehr darüber gesprochen, wie viel Stress er eigentlich hat. Deswegen deckt sich das sehr gut mit dem, was ihr gerade so erzählt habt.
Ja, aber tatsächlich nochmal auf die Clubs zurückzukommen. Wir haben deshalb auch die Thailand-Tour jetzt gar nicht mal so Bock, irgendwie jetzt in jedem deutschen Club hier zu spielen. Einfach aus dem Grund, weil EDM erstens in Deutschland halt auch nicht mehr so krass läuft so. Und deshalb haben wir schon übelst Bock auch auf die Thailand-Tour, weil du kannst das Nachtleben in Thailand halt wirklich nicht mit einem deutschen Club so vergleichen. So auch gerade für uns EDM-Acts halt. Das ist halt einfach ein ganz anderes Feeling, weshalb wir da auch sehr gespannt drauf sind, wie das halt alles abläuft, so von dem ganzen Aufbau von dem Club, von den ganzen FX, die halt verwendet werden, also Special Effects, ob es jetzt eine LED-Wall ist oder irgendwie Feuer dann im Club halt nach oben schießt, so. Es ist halt einfach wirklich ein ganz anderes Auftreten dort halt, und deshalb sind wir da auch schon sehr gehypt drauf.
Die Clubs sind halt so richtig auf EDM auch so konzipiert, so also wie zum Beispiel auch die großen Festivals wie Tomorrowland und so, und klar, in Deutschland hat man auch zum Beispiel das Bootshaus aus in Köln, aber sonst hat man ja halt auch recht viele solche, in Anführungszeichen, Dorfclubs, würde ich es jetzt mal nennen, und da stehen halt natürlich auch oftmals halt solche Motto-Partys mit auf dem Plan, genau.
Aber ich finde das sehr geil, und ich finde, ich habe mir sehr viel von euch angehört, ich finde, man merkt auch, dass ihr diese Schiene absolut nicht mitfahrt, dass irgendwie EDM weniger wird, sondern dass ihr euch halt irgendwie treu bleibt. Was macht ihr denn aber, wenn ihr mal keine Mucke macht? Was macht ihr, wenn ihr nicht die Eastbeat Brothers seid, sondern einfach nur zwei Brüder, die Langeweile haben?
Auf jeden Fall sehr oft kochen. Das machen wir beide wirklich sehr, sehr gerne. Ja,
und auch mit Freunden so. Ich habe da auch so ein Gericht, das kochen wir irgendwie gefühlt 10-mal im Monat.
Ja, ich glaube, ich habe ein neues Lieblingsthema. Sehr schön. Da können wir jetzt eine halbe Stunde drüber reden.
Ja, safe.
Was ist es? Lieblingsgericht?
Also, ich nenne das immer so Pasta Burrata. Also, du hast so eine geile, cremige Tomatensauce, wo die Nudeln so richtig ummantelt sind. Die darf nicht zu dünn sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kommt so ein geiler Burrata-Ball oben mit drauf. Und das Einzige, was immer so ein bisschen variiert, ist die Schärfe halt, wo man immer mal so was Neues austestet. Weil ich liebe auch Schärfe so. Und aber das kann man irgendwie jeden Tag rein theoretisch.
Also Pasta ist eigentlich wirklich so ein Thema. früh, Mittag, Abend.
Ja, da geht nichts vorbei.
Ihr würdet euch super mit Franzi von Knallwach verstehen. Die ist ja auch so eine kleine Pasta-Liebhaberin. Also, wenn es mal nicht ans Mucke machen geht, so zusammen kochen.
Kochen, nice. Sport auch. Hm? Das, ja, ab und zu mal ins Fitnessstudio gehen. Ja, aber wirklich sehr viel Zeit auch im Studio mit verbringen oder ja, sich mal was angucken. Mal einen Roadtrip, wie Franz jetzt zum Beispiel nach Island.
Beeinflusst sowas dann auch eure Musik? Also ist das dann so, wenn ihr irgendwo seid, so wie sehen denn eure Kreativphasen? Also wie muss ich das verstehen? Habt ihr sowas, dass ihr irgendwie was seht und sagt, okay, das ist jetzt gerade irgendwie eine Idee in meinem Kopf, was man irgendwo einbauen könnte, so wie das vielleicht andere mit Lyrics machen oder so?
Ja, muss ich sagen. Also ich finde auch gerade so in solchen Ruhephasen bekommt man manchmal geile, spontane Ideen. Aber auch manchmal so, wenn du irgendwie Stress hast, hörst du aber gerade Musik. Ich habe zum Beispiel auch ein paar Albums auf mein Handy, also in der Galerie, wo ich mir einfach, wenn ich bei Instagram mal irgendwas sehe oder so, dann mache ich mir davon einen Screenshot und schreibe dazu einfach irgendwas so. Ja, und als Kribbel halt einfach so. Und irgendwann setze ich das um, egal ob das Design angeht, weil wir machen zum Beispiel auch, was unsere Merch alles angeht, komplett auch die ganzen Layouts und so relativ viel immer selbst. So haben wir schon auch immer den...
Ich vermisse mein Merch-Paket.
Kommt noch. Ist aktuell in Produktion.
Da kommt jetzt, ja, genau.
Ist es auf jeden Fall bei dir.
Schicken wir dir nach.
Ja. Sehr gut, sehr gut.
Und genau, gerade in solchen Phasen kann man halt immer echt geile Ideen sammeln. Aber ja, ich würde sagen, klar, in Ruhephasen kriegt man coole Ideen, aber auch ganz schnell mal, wenn du irgendwie Stress hast, bist du ja doch manchmal vielleicht nicht ganz bei der Sache. Mhm. Und dann kommt mal irgendwie kurz eine spontane Idee rein.
Auf jeden Fall. Und gerade auch, was die Musik angeht. Also wie wir es ja vorhin schon besprochen hatten, sind wir international aufgestellt, beziehungsweise wollen uns halt in Zukunft wirklich auf den internationalen Markt auch fokussieren. Und da ist natürlich auch ganz wichtig, okay, was läuft denn aktuell überhaupt in Asien aktuell so in den Charts, wenn wir zum Beispiel unsere Thailand-Tour spielen? Oder halt, ja, was läuft in den USA halt so, ne? Also klar, vieles hörst du halt auch hier in Deutschland so, was die großen Charts angeht. Aber immer mal so ein Blick nach übers Meer schadet da auch nie. Genau, und da schauen wir halt natürlich auch, was wir in unsere Sets mit reinpacken können.
Wie ist dann so die Aufgabenverteilung bei euch? Macht ihr beide alles? Gibt's irgendwie, der eine ist für das verantwortlich, der eine ist für das verantwortlich oder auch auf der Bühne? So, gibt's da irgendwie so, also feste Fahrpläne habe ich jetzt in dem Interview rausgehört, gibt's bei euch nicht. Nee, je nachdem, genau, wie die Crowd ist, ja, geht ihr einfach ab, das ist nice. Ansonsten, gibt's Arbeitsteilung bei euch?
Ja, so ein bisschen hat sich das schon so eingegliedert. Ich mache zum Beispiel ein bisschen mehr über diesen Content-Bereich auch so, was die Grafiken und so, was Merch und Co. angeht. Dann gehört ja auch, es gehört ja heutzutage eine Menge so um so ein Projekt herum. Da geht es ja auch, ja, fängt es bei irgendwelchen Domains an und so ein bisschen auch das IT-Zeug, mhm, und ja, um eigentlich sowas kümmere ich mich alles so ein bisschen.
Das ist tatsächlich wirklich ein Fulltime-Shop, ne? Also du könntest ja halt, ja, früh aufstehen. Ich sage immer, der Tag hat zu wenige Stunden, dass du halt irgendwie alles schaffst so, aber
die,
ja,
Zeit fehlt auch oftmals.
Ich bereite dann auch relativ oft die ganzen Sets halt vor, also beziehungsweise was das Vorbereiten so, wie wir vorhin schon besprochen hatten, Lieder raussuchen, gucken, okay, was läuft wo, dann eigene Edits bauen, Mashups und Co., im Studio halt produktiv sein und ja, dafür halt für seine Show halt kreieren so.
Also für dieses ganze Producing ist Paul so ein bisschen mehr aktiv, sage ich mal. Also natürlich, die Sätze so bauen wir auch zusammen und ich mache auch mal irgendwie einen Mashup oder so, aber Paul hat da so ein bisschen prozentualer gesehen höheren Wert und ich kümmere mich halt so um das grafisch-media, genau, Gedöns.
Und nebenbei, du hast es vorhin schon angesprochen, Uni, trotzdem, seid ihr beide noch in der Uni oder noch Jobs nebenbei?
Ja.
Also ich bin jetzt vergangenen Sommer bin ich fertig geworden, habe in Leipzig Eventmanagement studiert.
Das passt gut.
Quasi, genau, richtig. Ich bin jetzt 40 Stunden die Woche noch mit angestellt und ja, organisiere noch nebenbei ein paar Events und ein paar Veranstaltungen.
Ach so.
Genau.
Klar. Ja, und ich studiere gerade tatsächlich noch dual Mediendesign und deswegen mache ich das tatsächlich auch bei uns so ein bisschen mehr alles, aber ich habe es davor auch schon immer gemacht. Also das Studium bringt mir eigentlich auch nichts so richtig, weil ich relativ viel davon schon weiß. Und ja, mache das Ganze dual bei meiner Mutter tatsächlich in der Firma. Sie hat einen Pflegedienst, einen ambulanten Pflegedienst, der ist auch ein bisschen größer und da mache ich für sie das komplette, auch ja, das Designthema, das Marketing, die Werbung, alles drum und dran mit, auch so die IT-Verwaltung so ein bisschen mit und ja, nebenbei halt das Studium, was ich gerne am liebsten zur Seite schieben wollen würde, aber da ist meine Mutter nicht so der Fan von, weil dann hätte ich natürlich viel mehr Zeit für die Musik, wo es wirklich manchmal fehlt, weil dann durchschlägt man halt natürlich, wenn man halt tagsüber entweder Uni hat oder arbeiten ist, mehrere Nachtschichten ein, weil am Abend muss man ja auch mal kurz runterfahren und dann geht's meistens weiter. Ja.
Aber das klingt so nach dieser ultimativen Bilderbuch-DJ-Karriere, ne? Ja. Beide so als Brüder ganz, ganz jung angefangen, dann noch perfekt studiert, dass die Arbeitsteilung stimmt. Ja. Perfekt, also das erinnert mich sehr an Two Colors. Die hatten wir auch schon im Interview, bei denen ist das bei Tobi und Gregor ist ja basically genau dieselbe Story. Einer Designer, einer ist, glaube ich, auch im Event. Also
krass,
das sehe ich. Wenn wir uns irgendwann in 5 Jahren in einem Studio wiederfinden und ihr dann eure internationale Karriere am Boomen ist, dann werden wir darauf zurückschauen.
Auf jeden Fall.
Wie macht ihr das aber? Wie viel Liter und Tonnen Kaffee trinkt ihr pro Woche, um wach zu bleiben bei all dem Pensum?
Also Kaffee tatsächlich nicht so viel, eher dann Red Bull.
Ich bin gar kein Kaffeetrinker
tatsächlich. Da fliegen die Dosen durchs Studio. Das ja. Aber brauchst du wirklich viel Energie, viel Nerven. Es ist kein einfaches Business, sage ich immer wieder. Und
immer mal ein Powernap dazwischen.
Ja, ganz viel, genau.
Wie macht ihr das da? Wohnt ihr dann zusammen oder wie oft seht ihr euch unter der Woche? Habt ihr so feste Tage, wo ihr sagt, heute machen wir wieder Mucke und jetzt ist erstmal Unitime oder so?
Wir wohnen eigentlich so gut wie nebeneinander auf einem Grundstück und unser Studio ist quasi in unserem Elternhaus im Dachgiebel.
Und das ist cool.
Und ich lebe noch im Elternhaus und er so neben...
Das ist geil.
Und dann sieht man sich eigentlich täglich. Und
Also wir sind da flexibel. Wir tun uns jetzt nicht irgendwie so vorschreiben, Mittwoch irgendwie, wir gehen immer Mittwoch, Montag oder keine Ahnung, dann und dann ins Studio, sondern einfach, das passiert spontan. Und manchmal muss man natürlich auch so ein paar Sachen zu zweit bereden. Mhm. Ja, und dann trifft man sich mal wieder zu zweit im Studio. Dann ist mal wieder der eine dann im Studio, der andere dann im Studio. Also da sind wir recht flexibel, weil wir auch da so 2 Arbeitsplätze uns so ein bisschen eingerichtet haben.
Aber eure Eltern machen mit. Also die finden das cool, wenn auf dem Dachboden oben richtig Party ist.
Ja, es geht tatsächlich.
Wenn ab und zu mal dann der Vater reinkommt und sagt, hey, hier, ihr müsst jetzt mal die Bässe rausnehmen, dann muss man natürlich uns da ein bisschen anpassen, aber sonst ja.
Deswegen können wir die auch so einzeln steuern. Also wir haben den Subwoofer auf einer.
Ah, okay. Und Flammenwerfer werden grundsätzlich nur im Garten ausprobiert.
Oder auf dem Dach.
Sehr geil. Ich würde sagen, wir haben noch eine zweite Kategorie heute für euch. Die heißt This or That, entweder oder bei euch ist es aber natürlich naheliegend als Brüder, dass wir eine Runde Wer würde eher spielen?
Okay.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
This or that? Was würdest du eher?
Wer würde denn eher von euch beiden ein Kind schubsen und kräftig lachen danach?
Puh, gute Frage. Ich glaube, ich wäre es tatsächlich.
Ja, er ist immer so der Anstifter auch so. Also
okay, so ganz klar, Paul, alles klar. Wer würde eher zweimal dieselbe Unterhose tragen?
Boah. Ich nicht, ich bin da immer sehr clean, also.
Also wenn man sie wendet, dann geht das vielleicht.
Wer würde eher in die Dusche pinkeln?
Das ist auch nicht meins.
Nee, meins eigentlich auch nicht, aber vielleicht wäre es ich in Not und Drang.
Wer würde eher bei einem Film weinen? Wer ist der Emotionale?
Boah, ich würde auch denken, da bin ich tatsächlich so gerade bei so emotionalen Sachen, wenn irgendwie Tiere sterben oder so.
Ja, ganz schlimm.
Da ist das immer, ja.
Wobei ich auch manchmal so, wenn es so sehr emotional ist, wie zum Beispiel bei dem letzten James-Bond-Film, so zum Schluss, also da habe ich jetzt nicht geweint, aber das fühlt man dann auch mit, so muss man sagen. Also
da muss man sich dann kurz wacheln und sagen, hey, ist nur ein Film, alles entspannt.
Wer würde eher sich besoffen die Augenbrauen abrasieren?
Ich glaube, das bin ich.
Was war so eine Story, so auf einer Party, das crazy Thing, was ihr gemacht habt, wo ihr euch so im Nachhinein gedacht habt, das hätten wir auch lassen können.
Also,
gibt's sowas?
Eine Party ist komplett eskaliert, da haben wir Stage Diving gemacht.
Ach schön.
Bin ich dann quasi mit einem Gummiboot in die Crowd rein und auf einmal bin ich aus dem Gummiboot rausgeflogen ins Meer in die Crowd und lag auf einmal auf dem Boden. Ja.
Ah,
das war crazy.
Das war ein Zwicker auf dem Simson-Treffen. Mhm. Da habe ich zum Beispiel auch eine Wall of Death gemacht und ich habe es im Nachgang auch bereut, weil ich bin hingeflogen und dann sind die Leute noch so mit auf mich drauf und so. Das war nicht so nice, aber sonst so richtig krass Sachen. Irgendwie, wo man dann
also
so...
Also ab und zu schießt man einen Flammenwerfer und du denkst, das war knapp, aber sonst...
Das haust du einfach so raus. Ja, das war knapp. Neue Frisur für alle.
Ja, genau, so in der Art. Es gibt viele verrückte Momente so, aber das war mit so Highlight.
Das passt zur nächsten Frage. Wer würde eher wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verknackt werden?
Puh.
Das ist ja eine sehr interessante Frage.
Puh, dann wäre ich das vielleicht, weiß ich nicht.
Wer würde eher einen Bungee-Sprung machen?
Ah, da bin ich total raus.
Boah, ich glaube, das bin ich so. Also ich hatte das Thema jetzt letztens erst auch mit meiner Mutter so, was so Fallschirmspringen angeht, aus dem Flugzeug oder Paragliding, wie man das dann nennt.
So geil.
ich habe auch gesagt, ich würde das machen. Und sie so, also das würde sie ja niemals machen, so wenn dieser Notfallschirm da nicht aufgeht. Ich so, na, es gibt da immer irgendeinen Backup. So.
Ja klar, also, springst du auch nicht alleine, hast ja, da noch jemanden hinten dran. Und vorher noch ein Set aus dem Flugzeug. Sehe ich, Jungs, ich sehe das Video vor mir. Und noch ein letztes vielleicht, wer würde eher 12 Stunden am Stück mitten im Leben schauen? Qualitätsfernsehen und so.
Ja, dann nicht. Ich auch.
Ja, ich absolut nicht. Ich glaube, ich würde einschlafen. Also das ist auch manchmal so, wenn man in der Schule einen Film geschaut hat. Ich bin dann manchmal auch so ein bisschen wie eingeschlafen. Also das ist, selbst manchmal bei Texten lesen, die so langweilig sind, so weißt du, du liest so, guckst aufs Blatt und auf einmal so in die Augen zu. Jetzt knackt der Nacken weg.
Ich würde sagen, wir schieben hier einen kleinen Werbeblock ein, denn ihr habt es gerade schon gesagt, ihr habt ja Merch. Da kommt anscheinend noch was Neues. Ihr könnt jetzt gerne mal ein bisschen Werbung machen. Wo kriege ich den denn und was habt ihr da so am Start?
Also der läuft bald auf Feierstoff, kennen vielleicht viele Leipziger auch. Das ist ein Unternehmen aus Leipzig, die sehr, sehr viele Acts an Merchandise-Produkten auch so vertreten. Und da haben wir jetzt bald unsere eigene Kollektion. Auch da haben wir immer schon sehr drauf geachtet, dass das nicht nur ein T-Shirt ist mit einem Logo, sondern das muss ein cooles Design sein. Und das ist dann da auf jeden Fall auch bald online. Also checkt das gerne aus, würden wir uns sehr, sehr freuen.
Ansonsten natürlich auch Instagram.
Natürlich, ja.
Ich find's richtig geil. Ich find's richtig gut. Ich war da sehr begeistert von eurem Merch. Schon bei Sommer am See. Ich fand den richtig nice.
Danke.
Wir schauen jetzt mal in eure persönliche Playlist rein. Und ich hoffe, ihr könnt euch irgendwie auf einen Song einigen, den ihr rauf und runter hört. Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr für den Rest eures Lebens nur noch einen Song hören könntet. Welcher wäre das?
Die Energy Sucks Music Lounge.
Deine Playlist.
Da fällt mir direkt von Chainsmokers zum Beispiel Take a Ray oder Roses oder so ein. Das ist, sind so Lieder, einfach emotional. Man denkt irgendwie an alles und man kann da einfach runterfahren. Also ich glaube, die könnte ich wirklich 10 Mal hintereinander hören. Okay, wie sieht es bei dir aus?
Ja, also tatsächlich auch so Chainsmokers, Roses. Ich höre auch ganz, ganz viel Afterlife-Music. Also so entspanntere Sachen zwischendurch mal, geht auch immer.
Also einigen wir uns auf Chainsmokers mit Roses?
Lass Take Away nehmen.
Take Away. Ja. Ich würde sagen, vielleicht für alle im Freistaat, die auch Bock auf DJ sein und das DJ Live haben, habt ihr Lust, so einen kleinen DJ-Grundkurs zu machen, wo ihr mal so erzählt und beschreibt, wie man denn am besten anfängt? Was? Also ihr habt das ja am eigenen Leib erfahren, ihr habt es euch alles selber beigebracht.
Auf jeden Fall.
Was waren so die Anfänge, was euch am Anfang vielleicht auf die Füße gefallen ist? Was habt ihr für Tipps für junge Menschen, die es euch gleich tun wollen und auch in dieses Business einsteigen wollen?
Auf jeden Fall auf andere Künstler gucken, beziehungsweise wenn du jetzt noch kein Künstler bist, guck dir einfach irgendwie dein Idol an, wo du sagst, okay, in die Richtung soll es gehen. Schau dir ganz viele Videos an, geh irgendwie in Clubs und guck dir an, wie andere arbeiten. Und vor allen Dingen auch YouTube, ne? YouTube ermöglicht wirklich sehr, sehr viel. Selbst wir gucken immer noch irgendwie YouTube-Tutorials, wie kannst du irgendwie was besser machen, irgendwie auflegen oder irgendwelche Tricks halt anwenden. Und ja, da ist der Markt ja überflutet.
Ausprobieren und nicht jetzt irgendwie sich einen Künstler suchen und genau das Gleiche machen wollen, sondern einfach sich mehrere Leute anschauen und ja.
Nicht gleich hinschmeißen, auf jeden Fall auch mit. Ja. Also das ist halt wirklich auch so eine Sache. Viele verlieren dann die Lust. Es kamen halt auch wirklich schon 2-3 Leute zu uns und meinten, hey, hier, wir wollen Musik machen, können uns mal Tipps geben. So,
Habt ihr mal den Kontakt?
Genau, ja. Tipps rübergeschickt und gezeigt und die hatten dann irgendwie nach einem Jahr wirklich, dann hast du gefragt, hey, wie läuft's denn? Ja, ich hab's einfach aufgegeben. So,
und du musst halt dranbleiben. Und du brauchst die Motivation, beziehungsweise du musst Bock haben, so, weil wenn du Bock hast, dann ziehst du auch eine Sache durch und hast du keinen Bock und dann hast du auch viel weniger Motivation natürlich und dann denkst du, okay, komm, ich muss das jetzt irgendwie hinbekommen und hast keine Ausdauer. Und dann wird das natürlich auch nichts so. Also.
Ja. Brauchst du dafür am Anfang unbedingt die krasse Technik oder was könnt ihr so empfehlen? Also was ist das Standard-Equipment so zum Einsteigen, was man da so braucht?
Absolut nicht. Also du kannst tatsächlich...
Über Laptop, ne? Du kannst dir ein Programm runterladen und dann kannst du halt sofort irgendwie Musik machen. Gibt's auch kostenfreie Versionen, wo du dich erstmal so an die ganze Thematik rantesten kannst. Und dann kannst du ja immer noch sagen, hey, es bockt jetzt und jetzt hole ich mir irgendwie meinen ersten Controller. Und da gibt's auch wieder tausende Anbieter am Markt.
Ja. Genau. Und die wichtigsten Sachen, die wesentlichen Elemente haben die alle. Also jeder hat die Crossfadern und die Decks, so das ist... Also,
vom Aufbau ja immer eigentlich... Ja. Gleich, also egal
Master welches. Muss auch jeder haben.
Mischpult du vor dir hast oder welchen Player und Mixer.
Klar, der eine hat noch den Effekt oder den Effekt, aber ich glaube, gerade am Anfang kommt es ja erstmal so auf das wichtige Beatmatching und auf das Mixing an und dafür brauchst du nur diese ja, wesentlichen Dinge, sage ich mal, die jeder Controller hat. Also reicht auch ein Controller für 50 Euro zum Beispiel oder so eine iPad-Software rein theoretisch.
Also wir hatten ja zum Beispiel auch am Anfang uns erstmal rangetestet, ganz viel ausprobiert und YouTube-Videos geschaut. Und dann hatten wir auch 2-3 Jahre einen DJ-Lehrer tatsächlich,
cool,
der auf uns drauf zugekommen ist und meinte, hey, das lief dann über eine Agentur. Ich habe euch gesehen, lasst mal irgendwie zusammen ein paar DJ-Stunden nehmen und ich zeige euch so die Grundtechnik und wir sind dafür auch sehr dankbar, weil gerade Beatmatching ist halt wirklich so das, was du eigentlich können musst als DJ. Klar, durch die Technik so, es gibt heutzutage einen Sync-Button und die BPMs sind irgendwie synchronisiert. Die Beats liegen übereinander so, aber das sind halt so die wesentlichen Sachen, die du halt wirklich können musst. Und deshalb gibt's halt auch irgendwie Millionen von DJs gerade aktuell am Markt, weil die Technik es halt einfach wirklich ermöglicht, innerhalb von 5 Minuten irgendwie in den DJ zu sein und einfach mal schnell Sync zu drücken und dann läuft das alles.
Und was ist dann halt, wenn die Sync-Taste nicht mehr geht, so, dann ja, hast du ein Problem.
Ja, krass. Ich habe mich auch ein bisschen informiert und auch, weil es mich privat sehr doll interessiert, also so eine DJ-Schule könnt ihr empfehlen, ist auf jeden Fall nice.
Ja, also was heißt, wir haben das klingt jetzt, du denkst jetzt vielleicht auch, wir waren da so 2-3 Mal die Woche oder so. Immer, war ja, ja,
privat tatsächlich,
ja,
jemand.
Genau. Also ein Lehrer, der es einem beibringt. Ja,
genau, aber der lief auch nicht jetzt über eine richtige Schule, sondern es war einfach auch ein DJ, der halt uns irgendwie in seinem Studio Keller da ja, einmal die Woche irgendwie einen Unterricht gegeben
hat. Und es war auch nicht nur so, dass man nur so gemixt hat und so, sondern das war tatsächlich auch damals so in der Zeit, als wir noch nicht das Projekt gegründet hatten, sondern noch Paul Lero und Franz Lero hießen. Und da haben wir auch so viel über Technik gelernt, so mit den Lichtern, wie das Ganze ist, alles läuft und auch GEMA, so alles, was ringsrum auch so ein bisschen um das Projekt halt, ja,
wichtig ist, genau.
Genau, ja, gehört.
Ja. Stichwort ringsum das Projekt, gibt es Schattenseiten des DJ-Daseins? Was habt, also, oh, die ihr schon so erlebt?
Auf jeden Fall. Also ich finde gerade heutzutage, wenn ich daran denke, früher, klar war die Technik schwerer, aber es gab halt nicht so viele Acts. Heutzutage DJ sein ist eigentlich wirklich, mach's nicht, fang gar nicht erst an, weil es gibt so viele DJs. Heutzutage, jeder zweite, den du fragst, irgendwie, ey, ich bin DJ, ich habe schon mal da irgendwas gemacht, so, weißt du, weil an sich ist, es gibt immer mehr Videos, dann die Technik wird ja immer einfacher, so durch Sync und so. Deswegen, wie es Paul Fons auch sagte, ganz viele können halt zum Beispiel diese Basics halt auch gar nicht so richtig. Und ja, es ist halt einfach, DJs gibt es heutzutage wie Sand am Meer und...
Oder Leute, die von sich behaupten, DJ zu sein, obwohl sie eine Playlist antreten.
Ich habe mal auf dem Geburtstag aufgelegt und habe mal irgendwie da eine Playlist runtergespielt bei Spotify.
Genau.
Auf jeden Fall, ja.
Und es wird halt immer schwieriger, sich da rauszukristallisieren, so, weil die Leute da unten wissen das natürlich nicht so, ne? Das wissen halt nur die anderen DJs so um diesen Act herum, wo das halt so läuft und so läuft. Aber ja, das checken halt viele leider nicht und das ist dann halt auch immer so ein Problem und deswegen ist es wirklich sehr, sehr schwierig, sich da heutzutage irgendwie so rauszukristallisieren. Früher gab es weniger DJs, die Technik war zwar schwieriger, aber heutzutage gibt es DJs wie Sand am Meer und die Technik ist einfacher, weshalb es natürlich auch immer viel mehr Leute gibt, aber du hast halt heutzutage auch noch Social Media, was du auf jeden Fall brauchst, um dir einen Namen zu machen und das frisst schon alleine 50% der Zeit mindestens so und also, viele andere
Sachen. Immer so einer. Ich sag mir so, oh, gar keinen Bock auf Social Media. Ja. Also wir hatten sie ja vorhin schon angesprochen, TikTok, Instagram, Content produzieren. Ja, du musst ja wirklich irgendwie permanent rund um die Uhr da irgendwie online sein und irgendwie Stories hochladen, was halt gar nicht so richtig meins auch unbedingt ist, mich da irgendwie in die Kamera zu stellen und dann irgendwie mit den Leuten zu kommunizieren, hey, ich mache jetzt gerade das und das und ich bin jetzt gerade irgendwie da und da und hol mir das und das so, ist halt absolut gar nicht so meins. Aber was auf jeden Fall auch noch eine sehr große Schattenseite ist, ist halt auch wirklich mit viel Stress verbunden, schlaflosen Nächten. Also wir haben teilweise auch schon Shows gespielt, da bist du irgendwie, zum Beispiel als wir uns kennengelernt haben beim Sommer am See-Festival, dann bist du als erstes zu einem Festival gefahren, hast da 90 Minuten aufgelegt, bist danach irgendwie total durch und kaputt. Dann hast du aber irgendwie noch 2 Stunden Fahrt zum nächsten Clubauftritt, spielst dann noch irgendwie einen Clubauftritt.
Ach, und
danach,
habt ihr gemacht?
Genau, danach sind wir noch weitergefahren in einen Club, haben dann da aufgelegt und danach fährst du irgendwie nochmal 2-3 Stunden nach Hause, bis du dann irgendwie im Bett bist, es ist früh um 7 und da hast du eigentlich irgendwie 48 Stunden am Stück Vollgas gegeben, hast du irgendwie nicht geschlafen. Das sind tatsächlich auch solche Sachen. Ich meine, klar, du kannst jetzt nicht überall mit einem Flieger hinfliegen so. Gerade bei unseren Distanzen, wo wir spielen, macht das natürlich auch noch keinen Sinn, außer jetzt Thailand natürlich. Deshalb, man muss halt auch viel mit dem Auto erfahren. Klar, wir haben halt unsere Crew mit am Start, die eigentlich immer mit am Start ist, die uns dann auch teilweise hin und her fahren oder irgendwie uns da mit supporten. Aber das ist natürlich auch was, was sehr anstrengend ist, ja, teilweise.
Man fährt halt auch manchmal selbst mit dem Auto und es ist dann auch wirklich manchmal sehr gefährlich. Also was heißt sehr gefährlich? Wir wollen uns da null irgendwie in Gefahr bringen. Deswegen sagen wir zum Beispiel auch so generell, was die ganzen Gigs angeht, die über anderthalb Stunden entfernt sind, dass wir halt einfach sagen, kommt natürlich auch ein bisschen auf die Playtime drauf an, aber wenn man dann irgendwie in der Nacht so die Maintime spielt, dass wir dann einfach sagen, komm, wir lassen uns da ein Hotel geben, dann hat man die Sicherheit, geht da kein Risiko auf dem Rückweg ein. Wir haben einen geilen Abend, weil wir alle auch nach der Show halt einfach noch mitfeiern können und
also das ist oft so jetzt mittlerweile, dass wir irgendwie eine Hotelübernachtung damit drin haben in dem Booking und da halt im Hotel schlafen. Am Anfang war das eher nicht so, weil halt viele natürlich gesagt haben, ja, aber ihr kostet Geld so, ja, kostet ja, aber ja, irgendwann ist das halt so ein Standard, um halt qualitativ arbeiten zu können, dann brauchst du halt einfach auch irgendwie deinen Schlaf so und deshalb haben wir gesagt, ihr werdet hier irgendwelche Risikos auf uns nehmen, nehmen wir das halt. Auf jeden Fall immer in ein Hotel und schlafen da, wenn es sich irgendwie so weit entfernt ist.
Ich bin mal mutig und stelle die Frage, kann man davon leben?
Also tatsächlich ja, könnte man davon leben. Gerade am Anfang musst du halt wirklich sehr, sehr viel rein investieren in das Projekt. Also bei uns, ja, also im Endeffekt ja, aktuell könnten wir halt jetzt noch nicht so ganz davon leben, beziehungsweise müssten wir uns irgendwie eine Einraumwohnung holen.
Ja, beziehungsweise, ja, also man muss halt so ein bisschen zurückfahren, so vom Standard, aber es gibt auch Monate wie den Sommer zum Beispiel, da kann man auf jeden Fall davon leben.
So auf jeden Fall definitiv, aber gerade jetzt als Newcomer musst du halt wirklich sehr, sehr viel auch rein investieren. Also gerade die Gagen, die wir halt bei unseren Shows halt bekommen, so die gehen halt sofort irgendwie ins Merchandise, in neues Equipment rein, um da halt wirklich auch irgendwie das alles ordentlich anzuschieben, genau.
Ja, wir zahlen uns auch generell irgendwie nicht so viel aus, so, also klar, manchmal auch so, ja.
Deshalb der zweite Job.
Wir investieren halt immer wieder selbst so viel in das Projekt rein und deswegen, also das Ding ist klar, man könnte jetzt an der Stelle sagen, also ich wäre zum Beispiel auch so ein Typ, ich würde am liebsten mein Studium dafür abbrechen, so, damit ich mich halt wirklich viel mehr auf die Musik konzentrieren kann, weil auch durch diesen Social Media Part, man macht da immer viel zu, also die Zeit ist manchmal leider fast mehr so für solche Sachen oder generell für Sachen ringsrum um die Brand, als dass man irgendwie im Studio Musik macht, was ja, halt total schade
eigentlich
ist.
Geht.
Genau, ja. Und dafür würde man sowas natürlich am liebsten auch abbrechen, damit man halt auch zum einen das Social Media Ding noch mehr ausbauen kann, aber zum anderen halt viel wichtiger diese Musik viel mehr ausbauen kann. Weil das ist auch so eine Sache, wo wir recht spät mit angefangen haben. Also die ersten Releases kamen ja auch nicht direkt in den ersten 2 Jahren oder so, sondern das hat ja auch alles erstmal ganz schön gedauert. Und das fehlt dann jetzt natürlich so ein bisschen und da fehlt dann natürlich aber so total die Zeit für und das ist halt so das, was halt echt sehr ärgerlich ist und klar könnte man das Risiko jetzt eingehen und sagen, komm, ich breche jetzt einfach Studium und alles ab und ja, pack mich da ran und zieh da einfach total durch und dann kann es halt sein, dass was wird oder auch nicht so.
Ja, die Fallhöhe ist dann halt umso größer.
Genau, ja.
Und gerade Corona hat es halt gezeigt, ne, wie schnell es auf einmal aussehen kann und du irgendwie keinen Job hast und irgendwie alles geschlossen hat so und du so darauf dann angewiesen bist.
Ja, und so sagt man sich halt auch, man hat noch ein Backup dann halt so unter sich, auch wenn es irgendwann mal gar nicht mehr laufen sollte, weil vielleicht mal irgendwas ist und dann kannst du halt trotzdem mal was anderes machen.
Mhm.
Was er halt auch manchmal auch schwerer dadurch macht, so muss man sagen, weil natürlich fehlt dann auch manchmal für diverse Sachen so ein bisschen die Zeit.
Mhm. Was sind eure Ziele für die nächsten Jahre? Vielleicht für dieses Jahr 2024, jetzt erstmal klar, Thailand-Tour auf jeden Fall Highlight. Was steht noch an?
Auf jeden Fall auch so bei ein paar großen Festivals mal so im Infield zu spielen, also auch so Perukaville oder so, auch auf so einer kleineren Stage und so natürlich dann.
Genau, und auf jeden Fall Musik, so ist ja das Wichtigste in unserem Business, dass wir halt produktiv im Studio sind, halt ganz viel neue Musik halt releasen. Und da halt wirklich eine geile Community aufbauen und uns halt wirklich auch vom Alleinstellungsmerkmal halt wirklich von anderen Acts auch mit abheben, genau.
Mhm. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Wir sind schon am Ende von unserer Music Lounge angekommen. Habt ihr noch irgendwelche Worte an die Community im Freistaat? Hier ist eure Stage.
Wir danken euch auf jeden Fall für euren bisherigen Support. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns in Zukunft weiterhin supportet. Und ja, ohne euch wären wir jetzt nicht hier. Deshalb vielen, vielen lieben Dank.
Und auch generell für die Leute, die uns bis jetzt noch nicht kennen, checkt uns gerne mal ab auf Social Media und vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwann auf einer Veranstaltung.
Auf jeden Fall.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Wie viel wollt ihr mit Anfang 20 schon erlebt und erreicht haben? Die Eastbeat Brothers. Ja, ich finde ein mega geiles Interview. Die beiden Boys sind unglaublich bodenständig und super sympathisch. Und ich glaube, so am weltweiten DJ-Himmel werden die beiden auf jeden Fall noch ihren Platz finden und wir werden noch ganz, ganz viel von denen hören. Und falls du noch mehr geile Interviews von deinen Energy Sachsen Stars hören willst, dann klickst du dich einfach auf unsere Website oder natürlich überall da, wo es Podcasts gibt und gönnst dir unsere Music Lounge. Lounge. Nina Chuba war schon am Start, wir hatten Paul Wetz zu Gast oder auch Alle Farben. Sie alle haben sich unserem Fragenhagel gestellt. Also lass dir das nicht entgehen und check das aus.
Die Music Lounge.
Ein Podcast von Energy Sachsen. It's Music Only.